Also das war wirklich sehr bewegend, weil ich mir gedacht habe, lieber Gott, du hast wirklich lustige Pläne. Also über den Umweg Heiligenkreuz hast du mich dann eigentlich in die Weltmission geschickt und die Erfahrungen, die ich machen durfte, waren wirklich einzigartig. Also
Herzlich willkommen bei Orden on Air. Ich bin Robert Sonnleitner aus dem Medienbüro der Österreichischen Ordenskonferenz. Mein heutiger Gast ist Pater Karl Wallner, Zisterzienser des Stifts Heiligenkreuz. Viele kennen ihn als Theologen, Hochschullehrer und Buchautor. 10 Jahre lang stand er an der Spitze von Missio Österreich, dem päpstlichen Missionswerken in Österreich. 10 Jahre lang war er verantwortlich für die Unterstützung kirchlicher Projekte auf mehreren Kontinenten und für die Verbindung zwischen der Kirche in Österreich und den Ortskirchen weltweit. Ende August 2026 geht diese Aufgabe für ihn zu Ende. Am 1. September übernimmt Pfarrer Johannes Leichner. Das ist ein guter Anlass, Bilanz zu ziehen. Was konnte in diesen Jahren erreicht werden? Welche Herausforderungen haben die Arbeit geprägt? Und wie verändert sich die Rolle der Kirche in einer Welt, deren Schwerpunkt längst nicht mehr in Europa liegt? Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Herzlich willkommen, Pater Karl Wallner. Schön, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben.
Danke für das Interesse.
Wie haben Sie das Amt 2016 übernommen?
Ich war damals, 2007 hatte uns Papst Benedikt XVI. Zur Hochschule päpstlichen Rechtes erhoben. Eine kleine Hochschule von 1802 ist dann sehr enorm gewachsen. Wir mussten ausbauen und ich habe Fundraising gelernt. Wirklich gelernt, also von null weg, also wie man Leute motiviert zu spenden. Wir konnten dann die Hochschule ausbauen, ein Wunder. Derzeit haben wir, die Hochschule hat dann zu blühen begonnen, wir haben auch derzeit 340 Studenten und ich vermute, dass dieses erfolgreiche Fundraising die Bischöfe oder Verantwortliche auf die Idee gebracht hat, den Pater Karl vorzuschlagen, die päpstlichen Missionswerke zu übernehmen. Für mich war es überraschend, aber nachdem ich schon damals 18 Jahre die Hochschule geleitet hatte, auch irgendwie interessant. Ich habe dann mit Freude zugesagt, wusste nicht, was mich erwartet, bin völlig naiv in das Amt gekommen. Ich dachte, ich halte jetzt einfach mein Gesicht hin und werbe für die Weltkirche, aber das war überhaupt nicht so. Musste dann auch noch die Hochschule weiterleiten, 2 Jahre provisorisch und bin dann erst voll hier gelandet bei Missio so 2018, wo ich danach mir hier ein Büro abgetrennt habe und in diesen 23 Quadratmetern, das war dann hier auch meine Wohnung, war ich dann eigentlich sehr glücklich, weil ich das als Mönch auch gewohnt bin, oft schon um 4:30 in der Früh E-Mails zu beantworten, also dass ich nicht hin und her fahren musste, sondern hier in Wien dann. Ich bin seit 2018 dann ein Wiener geworden und gehe jetzt aber mit Freude wieder in mein Kloster nach Heiligenkreuz zurück.
Das heißt, Sie sind sozusagen einfach ins kalte Wasser gestoßen worden.
Kann man schon so sagen, ja, wobei ich immer zutiefst, also meine Sehnsucht war ja, wie ich so meine Priesterberufung bekommen habe, mit 18 Missionar zu werden. Bin dann aber vom lieben Gott richtig mit einem Fußtritt, kann man sagen, nach Heiligenkreuz geschickt worden. Die Liturgie, die schöne, das monastische Leben wollte dann ganz Mönch sein, aber dieses Missionarische jetzt, also etwas Großes zu tun, Menschen für Christus, für den Glauben zu gewinnen, das war immer drinnen. Und ich habe dann eben wirklich bei meinen Besuchen, also wenn ich plötzlich im Jeep gesessen bin und mit dem Father Patrick, dem dortigen Pfarrer, durch die Serengeti gefahren bin, da hast du die Elefanten, Giraffen, diese 10.000 Gnus und Zebras, nicht, aber du bist nicht dort als Tourist, sondern du bist dort, weil wir dem eine Kirche gebaut haben für die Maasai-Kinder oder eben durch die Straßen von Lahore mit dem Erzbischof, durch das Christenviertel, wo die Christen verfolgt werden und der letzte Dreck sind. Der hat extra gesagt, ich soll das Ordensgewand tragen und die Leute sind auf die Dächer geklettert, ja, und haben runtergewinkt vor Freude, dass sie da einen europäischen Priester jetzt eben sehen. Also das war wirklich sehr bewegend, weil ich mir gedacht habe, lieber Gott, du hast wirklich lustige Pläne. Also über den Umweg Heiligenkreuz hast du mich dann eigentlich in die Weltmission geschickt und die Erfahrungen, die ich machen durfte, waren wirklich einzigartig. Also
zehn Jahre ist eine lange Zeit. Worauf sind Sie besonders stolz, was Ihnen in diesen 10 Jahren gelungen ist?
Also ich habe Messe übernommen in einer Situation des Umbruchs. Mein Vorgänger Monsignore Leo Marsburg, den ich sehr, sehr schätze, ist ein tief geistlicher Mann. Bestimmte Dinge muss man aber bei Messe eben auch kennen, das heißt Information, Medienarbeit und so weiter und so fort. Und die Spenden waren kontinuierlich eigentlich zurückgegangen. Man muss auch sagen, es gab damals in den 80er Jahren, also gab es wirklich einen Boom für Weltkirche, nicht? Also das war wirklich eine Begeisterung, Weltkirche, Weltmission, Interesse. Damals hatte die alle Welt, glaube ich, eine Auflage von 120.000 Stück und heute sind wir mit, glaube ich, 40.000 immer noch mehr als News, als eine weltliche Zeitung hat. Ja. Aber es ist einfach dramatisch, was sich auch in der Kirche in Österreich mittlerweile verändert hat. Und in dieser Zeit eines Abschwungs, nicht, also auch des Interesses an Weltmission. Wir haben auch das Phänomen, Mission München hat eine Umfrage gemacht, nicht, also die 68er Priester, um die so zu charakterisieren, also die haben ein großes Interesse der Weltmission gehabt, während es die neue Priestergeneration nicht so hat. Ja. Das ändert sich gerade mittlerweile wieder. Und die ersten beiden Jahre, wo ich hier im Amt war, wenn ein Pfarrer angerufen hat, ja, also dann war es zu 80% eben jetzt eine Kritik und manchmal auch eine Beschimpfung, ja, warum wir denn jetzt eben für Afrika und Asien, und sie müssen schauen, wie es mit ihren Finanzen raufen und warum, wo sollen wir da am 6. Jänner Sammlung machen und warum soll der Weltmissionssonntag und ein bisschen was werden schon geben, aber warum? Ja, also das war schon ein großes Thema am Anfang und ich habe dann immer wieder berichtet, dass in den letzten Jahren meine Freude es war, dass ich vielen Priestern, vielen Pfarrern, vielen kirchlichen Mitarbeitern erst Spender-Dankbriefe schicken durfte, ja, die zuerst Spender für Missio geworden sind. Also da hat sich wirklich etwas getan, was man dann ja auch an den Spendenzahlen jetzt eben sieht. Aber wichtiger als das ist, dass wir, glaube ich, dass es gelungen ist, eine Sympathie für diese wachsende Weltkirche im globalen Süden herzustellen hier und auch so ein bisschen dieses Hinschauen auf eine lebendige, bedrängte, unterdrückte Armut, also was da alles für Probleme gibt, ist gigantisch. Ja? Aber diese Kirche lebt aus einer Glaubensfreude, die einfach für uns auch therapeutisch ist. Und wenn man allein die Information und die Bilder bringt und dann auf allen Medienkanälen versucht, das zu transportieren, sehe ich, dass wir einfach auch Kraft der österreichischen Kirche geben konnten durch das, was in den letzten Jahren geschehen ist.
Ich habe gelesen, unter Ihrer Leitung haben Sie die Spenden fast verdoppelt. Man darf die Erfolgsfaktoren?
Also sowas freut einen natürlich schon, ja. Also wie ich ins Amt gekommen bin, hatten wir als Jahresvolumen der Spenden 9,2 Millionen. Also und jetzt haben die 21,2 Millionen 2025 erreicht. Also das natürlich freut mich das, ja, weil wir eben also faktisch 3-4 Mal so viel helfen können wie früher. Also hier ist auch, wir haben dann auch die Situation gehabt, also wie ich hergekommen bin, ich hatte eine frisch gebaute Hochschule und ich bin hier, also ich sage es jetzt wirklich so salopp, in eine Bruchbude gekommen. Ja. Wenn man hier reingekommen ist, war die Botschaft des Gebäudes, war, wir sind schon tot, wir wollen gar nicht leben, wir sind schon Vergangenheit, nicht? Und ich glaube, also wir haben das dann restauriert und wir haben es sehr einfach umgebaut, aber jeder, der reinkommt, sieht, das atmet Frische, ja, du hast es hell, ja, und ich liebe Lebendiges. Also wenn ich könnte, würde ich hier Wellensittich oder irgendwas haben, ja, also irgendwas Lebendiges, ja. Und zumindest habe ich hier Pflanzen überall auch, ja, auf das sehr schau, ja, weil ich finde nichts Schlimmeres als ein Büro, wo irgendeine Topfpflanze dann mit dem Tod ringt, ja, also ist ein schlechtes Signal. Also das muss irgendwie Leben ausstrahlen, weil wir auch für das Leben der Kirche verantwortlich sind. Also diese Symbolik ist mir einfach wichtig auch. Und ich glaube, wenn man reinkommt, spürt man das jetzt eben auch. Und ich war ja in Heiligenkreuz, ich habe die Medien erlebt, also mit ihrem Impact, den sie hatten, Papstbesuch, dann diese CD-Geschichte 2008, ja, und auch dieses Positive, was Heiligenkreuz dann, wie wir in Heiligenkreuz wahrgenommen worden sind plötzlich, was sich mittlerweile auf die ganze Klosterlandschaft ausgewirkt hat, dass man plötzlich realisiert hat, ja, die Klöster, die sind ja nicht tot, das ist ja nicht nur Gebäude und Kultur, sondern da lebt ja was, da ist ja Spiritualität drinnen. Und wenn ich sehe, wie jetzt alle Klöster und die Jungen in den Klöstern also versuchen, mit den Medien zu arbeiten und das zu nützen und ihre Podcasts haben oder ihre Instagram-Accounts und cool coole Sachen machen. Ja. Also dann habe ich eine gewisse Freude, weil wir da Pionierarbeit geleistet haben. Und hier war es mir auch klar, also ich muss auf die neuen Medien jetzt eben setzen. Die alten Medien sind ehrwürdig und wertvoll. Also die Magazine, die Zeitschriften, die Kirchenzeitungen, das ist okay. Aber eben jetzt gerade für die junge Generation in den letzten paar Jahren, also wenn du nicht auf Instagram und TikTok bist, gibt es dich nicht.
Mission, nicht nur die Räumlichkeiten wurden modernisiert, sondern auch die Organisation, so ich das verstanden habe, wurde modernisiert.
Ja, ich hatte ja unter vier Äbten gedient, immer in führenden, leitenden Positionen, aber eben unter Äbten. Und ich habe da einen sehr verschiedenen Führungsstil bei allen vier Äbten jetzt eben kennengelernt. Und mein Favorit war einfach Abt Gregor Henkel Donnersmarck, in dessen Zeit Heiligenkreuz danach diese Blüte erlebte. Und Abt Gregor hatte dieses wirklich Noble, ja, dass er, wie soll ich sagen, in der Führung jetzt eben, eigentlich ist der Benediktsregel entspricht, der Abt verteilt Offizien, das heißt, er verteilt Territorien und er übergibt Verantwortung und die Offizialen sind dann verantwortlich dafür, dass diese Territorien auch voll bespielt werden. Sie müssen natürlich immer in Rücksprache, sprich Gehorsam, ja, also mit dem Abt agieren. Und so habe ich das hier dann versucht, auch im Führungsstil umzusetzen. Aber ich glaube, das haben wir gut geöffnet. Sind ja auch viele junge, also wir haben ein unglaublich junges Team hier mittlerweile. Ja, wichtig war mir dann auch bei den Mitarbeitern, dass die eben jetzt auch das nicht als Job verstehen, sondern wirklich als Mission. Also du darfst hier an etwas mitarbeiten, was gigantisch ist. Ja, also wenn man sieht, wie viele Priester wir ausbilden, wie viele Schulen wir bauen. Also es geht nicht um ein paar Sachen, sondern bei 739 Projekten, die wir zuletzt eben geschafft haben. Also es geht um Zehntausende, Hunderttausende Menschen, also denen wir hier Hoffnung geben können und Leben geben können. Und das musst du schon mit deinem Herzblut jetzt eben auch machen. Und das ist ganz schwierig jetzt eben. Das muss ich schon sagen, im kirchlichen Bereich jetzt eben Leute zu finden, die einerseits jetzt eben also diese Grundlage des Glaubens haben und das nicht bloß als Geldjob machen, sondern die da ihre Mission drinnen sind, die aber dann auch die Professionalität haben. Und da sind mir schon ein paar Wunder passiert, für die ich gar nichts kann. Zum Beispiel der Chefredakteur von Alle Welt war früher bei News, ja, war aus der Kirche ausgetreten, war bei News Auslandskorrespondent, der hatte von da wahnsinnig viel Erfahrung, hat dann zum Glauben gefunden, ja, sehr tief, sehr, sehr, findet die katholische Kirche auch insgesamt faszinierend, ja, weil er sagt, wir haben die besten Geschichten. Und der Christoph Lehrmeier als Chefredakteur von Alle Welt Magazin, also das ist ein Wahnsinn einfach, was für eine Perspektive der reinbringt, weil er sagt, es gibt so viel Positives und wir müssen das Positive transportieren, um hier eben jetzt den Menschen in der Kirche auch Kraft zu geben. Er sagt, die Kirche ist das Tollste, was es gibt, aber auch, wir machen es falscher, weil wir das nicht bringen, weil wir das nicht kommunizieren. Und viele andere solche Beispiele habe ich. Ein junger Influencer, ich habe drei Leute mittlerweile für die Social Media angestellt, weil das einfach wichtig ist. Aber eben, man muss sich da von den jungen Leuten was sagen lassen. Und das junge Team haben wir hier, alle mit einem gewissen Biss und mit Herzblut und Professionalität eben auch. Also das ist der Grund eigentlich, die tollen Mitarbeiter, die Gott mir geschickt hat.
Sie haben schon erwähnt, 739 Projekte hat Missio unterstützt. Welche Projekte werden von Missio unterstützt und wie wählen Sie die Projekte aus?
Also wir sind ja eben päpstlich, das heißt also, es gibt Vorgaben für die Projekte. Sie müssen jetzt eben in das Thema passen, der drei Generalsekretariate, als Kindermissionswerk. Ja, deshalb haben wir auch den Slogan, wir helfen Kindern in die Zukunft, Werk des Apostels Petrus, wir sorgen für die Priester von morgen und dann insgesamt jetzt eben Förderung der wachsenden Weltkirche, das ist eben das Werk der Glaubensverbreitung. Es gibt ein viertes Werk, also es sind ja vier Werke, die dahinter stehen, deshalb dieser Plural, also wir sind von den Generalsekretariaten abhängig, die geben uns auch Projekte. Die suchen wir dann aber aus, ja. Also wir machen nicht alles. Die müssen eben auch den österreichischen Richtlinien entsprechen. Also das ist ein Mix, der ein bisschen kompliziert ist. Und dann haben wir aus der Tradition heraus Schwerpunktländer, die Burkina Faso oder Tansania und so weiter. Also wo es schon Projekte gab, wie ich gekommen bin. Wir haben dann Schwerpunkte verschoben. Die macht man natürlich weiter. Es ist auch so, wenn du gute Projektpartner hast, ja, das erspart ja auch Arbeit. Aber es kann dann auch passieren bei den Projekten, dass der Kardinal Tagle anruft und sagt, wir haben das Problem, wir können also in 5 Ländern Afrikas die Priester nicht finanzieren, wir können den Bischöfen, die Gehälter sind ja Messstipendien dort überall, also dann haben sie eine 500.000, na, dann machen wir halt eine halbe Million aus dem Messstipendienfonds und so weiter. Also so geht es hier. Aber wir haben versucht, auch Schwerpunkte zu setzen. Also das ist eben diese gute Vernetzung, die ich habe mit meinen 128 Kollegen in Rom. Also zum Beispiel gehen wir raus aus Südindien. Das ist eine Kirche, die leben kann. Aus unserer Perspektive ist alles arm, ist ganz klar. Ja. Aber wenn man dann zum Beispiel Indien genauer anschaut, da gibt's eben in Nordostindien, wo die Christen sogar am stärksten sind, wo wir Hindu-Nationalismus und Verfolgung haben und auch eine viel größere Armut als zum Beispiel also in der Gegend von Kerala und so weiter. Also da schauen wir wirklich, dass wir dann rausgehen. Wir haben es auch gewagt, also in neue Länder zu gehen. Uns hat ein Bischof aus der Zentralafrikanischen Republik so imponiert, der hier war mit einem jungen Arzt, da bauen wir dann ein Spital. Also das ist ein Entscheidungsprozess. Wir haben so, dass uns im Jahr hier persönlich also an die 200 Missionare, Missionarinnen besuchen und davon sind 120 Bischöfe, Erzbischöfe. Auch heute kommt der Bischof, wo wir das Gespräch gerade führen, ein Erzbischof aus Burundi und wir können nicht allen etwas geben. Ja, also deshalb hatte ich hier dann auch, haben wir hier so etabliert ein Empfangssystem. Also zumindest sollen sie alle wie Könige empfangen werden. Also ich sage das bewusst wie Könige, weil sie kommen als Bittsteller, aber sie sind eigentlich die Zukunft der Kirche und wir arbeiten für sie. Also sie sind der Grund, warum es uns gibt. Also ich möchte nicht, dass wer da, wenn er hier reinkommt und wir können ihm nichts geben, das Gefühl hat, er ist abgeschasselt worden, wie man so sagt. Ja, also weil sie sind eigentlich unsere Herren und unser Dienst ist ganz wichtig eben für die Weltkirche. Ich glaube, diese Perspektive ist wichtig, die wir da drinnen haben in der Projektarbeit. Aber natürlich, also es ist schön, dass wir jetzt so viele Projekte machen können, aber also es ist immer noch zu wenig natürlich.
Gibt es ein Projekt oder Projekte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also ganz viele, ja. Also es gibt ja auch Themen, die wir nicht für Spendensammeln verwenden können. Also zum Beispiel Genitalverstümmelung. Also da kriegst du kein Geld. Also das ist für die Leute ein peinliches Thema. Ja, und das kriegst du nicht. Das machen wir dann als Fonds, die wir dann eben haben. In Erinnerung geblieben sind mir ganz viele, also die Kindersachen sind natürlich die berührendsten immer. Also vor allem, wenn ich dann eben, wie es mir ein paar Mal passiert ist, jetzt in Ruanda bei meinem letzten Besuch, wo wir dann in einer Schule empfangen werden, wo dann 460 Schüler dort stehen und dann frage ich die Jutta, haben wir was mit der Schule zu tun? Und die sagt, ja, wir haben die ganze Schule gebaut. Ja, ich weiß ja das alles nicht. Ja. Oder eben jetzt, also in vielen Sachen ist mir das so passiert jetzt eben. Ich bin in diese Länder immer gefahren, also um den Kontakt zu pflegen, aber natürlich auch dann, um über die Sachen reden zu können. Weil wenn du es nur von Filmen und Bildern kennst und wenn ich hier nur auf meinem Schreibtisch sitzen würde in Wien, also du musst es riechen, spüren, die Mentalität, die Atmosphäre, die Dankbarkeit, die Not, aber natürlich auch die Defizite, die bleiben. Also das war ganz wichtig. Und ich habe dann, also mein Herzensanliegen war dann, also das war eine Fügung, die Corona-Zeit hat uns ja gepusht. Also wir hatten schon eine Kameraausrüstung in unserer Missio-Kapelle, wo das katholische Fernsehen dann dreimal in der Woche übertragen hat. Und als der erste Lockdown kam, hat der Markus Andorf, ein ganz wichtiger Mitarbeiter damals, gesagt, wir übertragen jetzt täglich. Und wir haben ab diesem Augenblick bis heute, und das wird auch fortgesetzt, täglich eine Messe übertragen zu Mittag. Und diese Mittagsmesse war damals nicht nur ziemlich einzigartig auf dem Markt, weil die Kirche nicht zugerüstet war, beziehungsweise es gab immer eine abgefilmte Liturgie. Ja, also damals auch mit der Papst die Messe gehalten und so weiter. Aber das war immer Liturgie, die abgefilmt war, wo man für eine vorhandene Gemeinde vor Ort gefeiert hat. Und ich habe von Anfang an mit einem Ministranten und einer Musikerin, die dann übrigens geheiratet haben in der Kapelle, ich habe in die Kamera gesprochen, ja, weil ich wusste, also die Leute sitzen zu Hause, ja, also im Lockdown und teilweise verzweifelt und ich möchte die trösten. Und das hat uns dann eben jetzt sehr gepusht und in dieser Not, das war damals eine Bedrückung, wir wussten alle nicht, wie es weitergeht. Ich dachte, es ist aus, ja, also wir kriegen jetzt keine Spenden mehr, was soll man da? Und in dieser Bedrückung habe ich dann wirklich aus innerem Antrieb ein Gelübde gemacht am 25. März 2020 bei der Messe und habe gelobt, eben wenn wir gut rauskommen aus Corona, dann werden wir in einem sehr armen Land ein Krankenhaus bauen. Und das ist inzwischen voll im Bau, nach einer sehr intensiven Planung, weil es wird eine riesige Missionsstation. Da könnte ich eigene Geschichten dazu erzählen. Und ich hoffe, wir bauen es, das habe ich auch, war auch eine Erfahrung. Wir lieben die Bischöfe, ja, aber Stabilität und Garantie für Stabilität sind die Ordensgemeinschaften. Also wenn du mit den Salesianerinnen, mit den Salesianern oder wenn du mit den Oblaten oder wenn du mit den Komoni-Missionaren was machst, da hast du auch die Garantie, die Schule gibt's noch in 100 Jahren. Ja, also das ist einfach die Stärke, wenn man sich anschaut, weiße Väter, also die Missionsgeschichte ist eine Ordensgeschichte. Ja.
Ich mag eine Ebene höher gehen. Der Begriff Mission ist historisch mit Kolonialismus, kultureller Bevormundung und Missbrauch verbunden. Wie gehen Sie damit um? Was bedeutet Mission im Jahr 2026?
Also wie ich gekommen bin, hatte ich diese volle Problematik natürlich auch im Kopf, habe dann aber bald festgestellt, und dann beginnt man immer apologetisch zu predigen, ja, weil ich war in Südamerika, also ich habe das gesehen, ich war auch in Südspanien und habe dort gesehen, also es sind Verbrechen geschehen, im Namen jetzt eben der vorgeblichen Ausbreitung des Evangeliums hat man faktisch jetzt eben als erstes Motiv die Kolonisation gehabt oder eben jetzt eine Form von Rassismus, dass man den Wilden jetzt eben also hier etwas bringt, Zivilisation bringt. Also das kann man überhaupt nicht schönreden. Wir haben nur das Phänomen eben jetzt, dass im angloamerikanischen Sprachraum und auch im spanischen Sprachraum Mission diese negative Konnotation des Deutschen nicht hat. Ja. Und ich bin ja ins Amt gekommen zur Zeit, wo ein Missionspapst aus Argentinien die Kirche geleitet hat. Ja. Und Papst Franziskus hat den Begriff Neuevangelisierung, wo meine Vermutung ist, dass der Johannes Paul und vorher schon der Paul der VI. Und Johannes Paul und dann Benedikt der 16., die alle europäische Päpste waren, also diesen Begriff als Ersatzvokabular gedacht hat für Mission, weil es hier nicht mehr funktioniert. Aber der Franziskus ist gekommen und hat nur mehr von Mission geredet, nicht? Also wenn man sich Evangelii Gaudium anschaut, ja, Evangelisation kommt noch vor, aber er redet nur mehr von Mission, weil eben jetzt Missione, ja, oder im Englischen Mission, ja, und wir haben es ja mittlerweile auch im weltlichen Bereich, jede Firma möchte ein Mission Statement hat. Und wenn man jetzt Papst Leo anschaut, also die Aussagen, die er jetzt gemacht hat, wieder zuletzt sind Wahnsinn. Ja, der Grundvollzug der Kirche ist Mission. Also einfach jetzt historisch unbelastet von diesen wirklichen, was soll ich sagen, also es sind Verbrechen, ja, was da geschehen ist und ein Fehlverständnis aus der Geschichte wegzukommen, um jetzt eben zu sagen, also das Aufzu, ja, das Evangelium bringen, den Menschen Hoffnung geben, also Jesus hat gesandt, ja, Jesus ist Mission, er ist die Sendung des Vaters, wenn man es trinitätstheologisch anschaut, also ich habe mich mit dem Begriff nicht viel aufgehalten, weil er keine Rolle spielt, also für die Jungen spielt eben diese Problematik keine Rolle. Und da habe ich immer gesagt, also wenn heute jemand den Begriff Mission problematisiert, ist er kirchlich inkulturiert und über 60. Ja? Und wenn einer sagt, Mission ist cool, ja, ist er kirchlich nicht inkulturiert und unter 60. Ja? Also da hat sich einfach etwas geändert. Ja? Natürlich darf man nicht hirnlos auf die Sache zugehen. Also Projektarbeit ist eine Unterstützung der lokalen Kirchen. Wir machen ja nichts aus uns selbst. Wir schauen uns an, was habt ihr für Ideen? Was will der Bischof? Was braucht diese Ordensgemeinschaft? Nicht wir machen Projekte, sondern wir schauen, dass wir die Projekte, die die schon haben und aus sich entwickelt worden sind, die jetzt eben dem Heil der Menschen, ja, medizinisch, psychologisch, pastoral jetzt eben dienen, wie wir die finanzieren können.
Sie haben am Anfang des Gesprächs erwähnt, wie Sie hergekommen sind, hat auch viele Kritiker gegeben, ja, die gefragt haben, warum soll ich Mission, ja, unterstützen? Was würden Sie heute Kritiker zu Mission sagen?
Kommt und seht, ja, also das, was Jesus sagt, ja, wie die Jünger fragen, wo wohnst du, ja, was macht ihr, kommt und seht, schaut euch das an, nicht? Also natürlich, ich verstehe es, ich war Landpfarrer und ich weiß, dass wenn du da Kollekte hast von 400 Euro und so weiter und dann musst du das und die Finanzen werden immer weniger. Ich habe im Priesterrat den Kardinal Schönborn in Tränen erlebt, ja, wie junge Priester erzählt haben, wie sie bei dieser Pfarrstrukturierung bald die Finanzierung nicht mehr schaffen, wie immer weniger Gläubige, nicht immer weniger Engagierte, immer mehr jetzt eben tragen müssen und so weiter. Wir kommen da in eine Krise auch hier. Das wird wirklich eine Herausforderung auch für meinen Nachfolger werden. Aber ich würde sagen, also kommt und seht und das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich brauchen wir hier jetzt eben auch, wir müssen auch schauen, aber ich habe mir manchmal gedacht, also eine Sakristeirestaurierung und so weiter, also die kostet so viel, da kannst du in Uganda eine ganze Volksschule für 400 Kinder jetzt eben bauen. Aber wo ist die Proportionalität? Und wir haben ja auch eine demografisch so schnell schrumpfende Kirche, dass man sich wirklich überlegen muss, also wenn wir eine Restaurierung, eine Erneuerung, einen Neubau machen, können wir das nicht junktimieren, dass wir einen bestimmten Prozentsatz dann zumindest auch dessen, was wir sammeln, dass wir das Budget vielleicht höher ansetzen und dann sagen, also einen bestimmten Prozentsatz, da gehen wir, da machen wir mit Mission, mit Kirche in Not und so weiter ein Projekt für die jungen, armen Kirchen im globalen Süden. Also das wäre schon etwas, was ich sehr kommunizieren würde in die Kirche hinein. Liebe Mitbrüder, ja, liebe Pfarren, ja, bitte denkt bitte daran an die Kirchen, die wachsen und die einmal unsere Zukunft sichern.
Da sind wir schon beim Thema, da wollte ich schon überleiten. Sie sagen oft, Europa könne von den Kirchen des globalen Südens lernen. Was genau meinen Sie damit?
Also es gibt dort eine grundsätzliche Glaubensfreude und einen, wie soll ich sagen, unproblematischen Zugang zu den Sakramenten. Also Afrika liebt Jesus, habe ich mal Vorträge jetzt eben gehalten. Wenn man sieht jetzt eben also die Wertschätzung der Eucharistie aus einer Lebendigkeit der Feier heraus, aber eben dann wieder nicht nur, Eucharistie, das ist eingebettet dann auch, also die Kirche in Afrika. Ich habe dort eine Kirche erlebt, die eben jetzt, wo von vornherein neue Ämter der Laien entstanden sind, uralte Ämter. Zum Beispiel das Amt des Katechisten. Und wenn man die Statistik anschaut, wir haben 407.000 Priester derzeit auf 2,8 Millionen Katechistinnen und Katechisten, die Teilgemeinden leiten und so weiter. Nicht also die dort Gottesdienste organisieren, die aber auch katechetisieren, die alle über den Glauben reden können. Das haben wir hier so überhaupt nicht. Ja, also das gibt's nicht. Papst Franziskus, der wirklich Missionspapst war, also ich liebe seine, nur er ist ja nicht durchgekommen, also hier ist man immer an denselben Themen und so weiter, also festgehangen, also mit dem ist er überhaupt nicht durchgekommen, weil das Querida der Amazonia, finde ich ein sensationelles Dokument, bin der Nächste zum Bischof Kreutler gefahren, habe gesagt, der Papst hat gesagt, wir sollen euch helfen, was können wir machen? Der hat gesagt, bitte fördert bei uns die Priesterseminare auch, haben wir gemacht. Auf jeden Fall, also in dieser Situation, die Laien dort, also die ich erlebt habe, lieben die Sakramentalität. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also die Heilige Messe. Das heißt also, ein Wortgottesdienst ist in vielen Gemeinden Standard. Aber dann mega Freude, wenn der Priester kommt, oft unter der Woche, und dort die Messe feiert. Mega Freude auch über das Priestertum. Also man muss ein Priester, der in Afrika erlebt hat. Oder ich war in Pakistan, was mich sehr bewegt hat. Wir haben dort die Priesterseminare gefördert in einer Situation, wo junge Leute, wenn sie dort Priester werden, also in eine existenziell gefährdete Situation gehen. Weil die Christen dort wirklich verfolgt werden. Also ich habe das alles erlebt. Also wir würden ganz viel lernen können von diesen. Aber es ist auch, man redet nicht über den Glauben, habe ich das Gefühl, man lebt ihn. Und bei uns ist viel Problematisierung jetzt einfach da. Ja, dann auch eben ein Schicken immer in dieselben, also wenn ich mir das anhöre, also auch die Medien, die werden wieder nur über Zölibat und Frauenpriestertum reden, ja, was überhaupt kein Thema dort ist, wo die Kirche jetzt eben lebt. Ja, und wo man immer, wie soll ich sagen, immer dieselben Themen als die große Lösung für die Zukunft jetzt eben anbietet. Und deshalb, man kann drüber reden, aber hier führt es dazu, dass man völlig blockiert ist, also zu sehen, warum diese Kirchen im globalen Süden eigentlich leben. Ja? Und das ist eben nicht die Frage, wer dort was jetzt eben macht, sondern wie man es macht und aus welcher Glaubenshaltung man macht.
Könnte die Kirche davon lernen?
Ich bin der Überzeugung, dass wir die Laien brauchen, Dankeschön. Mehr brauchen, aber dass wir die Laien anders brauchen als bisher. Also diese Katechistinnen und Katechisten sind das größte Geschenk, das ich das erleben durfte, das ich in diesen 10 Jahren jetzt eben hatte. Wir haben maximal Priestertum. also Heiligenkreuz steht ja auch für Priesterausbildung, das natürlich ist ganz klar, also ohne Frage. Nicht, wir brauchen Priester, aber eben nur Priester, die dann wie eine Nadel in einen Heuhaufen kommen, ja, wenn sie in die Pfarre gehen und sie haben keine Resonanz, das wird nicht funktionieren. Also wir müssen eben jetzt die Laien befähigen, über den Glauben zu sprechen. Wir haben in Österreich ja ein paar Kapazunder, nicht, also so auch unter der Laien mit Laienbewegungen, aber in Afrika, möchte ich mal so lob sagen, hat also jede Gemeinde Laien, die befähigt sind, Katechesen zu halten, über den Glauben zu reden, jetzt dann eben auch, wie soll ich sagen, das Gemeindeleben auch so zu strukturieren, dass es dann offen ist für den Priester, der kommt. Ich habe das so oft erlebt, die Gemeinde singt schon, betet schon, irgendwann kommt dann der Priester daher, ja, und feiert die Messe. Also es ist nicht, dass man wie im Theater sitzt, ja, und dann jetzt eben wartet, bis die Vorstellung beginnt und erst wenn es klingelt und der Pfarrer kommt raus, also dann erst ist der Gottesdienst, sondern es ist schon Gottesdienst, dann kommt der Priester und der bringt dann in der Heiligen Messe noch das Wort Gottes und Jesus. Also das ist ein anderer Zugang, den werden wir so nicht schaffen hier, aber ich sehe es ein bisschen als Auftrag, sollte ich die Möglichkeit bekommen, also vielleicht im Heiligenkreuz Katechistenprogramme zu starten, jetzt die Laien, wir brauchen, da habe ich noch vergessen zu sagen, Papst Franziskus hat ja das Laienamt sakramentalisch erhoben mit einem apostolischen Schreiben, das heißt Antiquum Ministerium, also ein uraltes Amt, ja, hat er jetzt in den sakramentalischen, nicht Sakrament, aber sakramentalisch. Das heißt also, es ist eine sakramentale Beauftragung, die dann jemand bekommt, Katechist, Katechistin zu sein. Und da müssten wir die Laien heute sprechfähig, leitungsfähig machen, damit wir da in die Zukunft kommen.
Sie sind ja Ordensmann.
Ja.
Welchen Beitrag könnten die Orden dazu liefern?
Ich glaube, der Beitrag der Orden ist gigantisch. Ich habe ja schon das eine Positive und gesagt, die Orden haben Kontinuität. Ja. Wir haben deshalb auch eine gewisse Unaufgeregtheit. Ja. Mein Kloster Heiligenkreuz wird also in wenigen Jahren 900 Jahre alt sein, kontinuierlich. Wir sind kontinuierlich da. Also allein diese Gelassenheit, ja, dass man, wie soll ich sagen, einfach ist. Es ist das Sein und nicht das Tun, was letztlich entscheidend ist. Wir leben, also gerade ich spreche jetzt vor allem natürlich auch als Mönch, also wir beten, ob jetzt eben gerade draußen die Revolution oder die Reformation tobt, ja, oder ob die Nazis gerade da sind und so weiter, oder ob gerade eben jetzt hier, man weiß nicht, was jetzt gerade ist. Ja. Also wir sind einfach da vor Gott. Das ist das eine Wichtige. Zweitens dann die Stabilität und Kontinuität. Das ist vor allem bei den Kongregationen, die jetzt eben in der Pastoral tätig sind, die haben ein Charisma. Ja. Also diese Stabilität ist das Zweite. Und das Dritte ist dann, dass, glaube ich, die Orden schon sich überlegen müssen, also wie sie ihr Charisma für heute adaptieren und wie sie sich heute jetzt eben öffnen der Welt oder wie sie ihre Mission verstehen. Und in Heiligenkreuz wurden wir dazu geführt, das war noch vor der Erfindung der Social Media, das war 2007, 2008, wo Facebook noch am Anfang war, da haben wir einfach die Kraft der Medien entdeckt. Weil warum sind zum Beispiel im 16. Jahrhundert diese Orden entstanden, wo es dann plötzlich keine Klausur mehr gegeben hat, die Jesuiten und so weiter, nicht, und die verschiedenen, und dann im 19. Jahrhundert? Weil, damit man rausgehen kann, damit man nach außen wirken kann. Und heute ist plötzlich das Phänomen über die Medien. Du kannst ein geprägtes Gemeinschaftsleben führen, des Gebetes miteinander. Und eben jetzt, du hast ein Instrument, wo du gerade so rauswirken kannst. Und für die Leute, heute sind wir in einer Zeit der Individualisierung, die Gen Z, nicht, also lebt auch den Mega-Individualismus, nicht? Und Gemeinschaft ist das große Sehnsuchtswort, nicht? Und wenn wir heute eben schauen, also die Christfluencer, die jetzt gerade eben in den USA und in Frankreich reüssieren mit diesen 21.000 Erwachsenentaufen, das geht alles über die Medien, nicht? Und bei uns steigt ja die Zahl auch. Also wir haben hier etwas, ja, ein Instrument, was völlig neu ist, das mediale Wirken, auch die Katechese über die Medien, wo wir wirklich schauen müssen, wie justieren wir das, ja? Und das auch zum Beispiel hier, meinem Amtseinführer, meinem Nachfolger habe ich geraten, er soll die Amtseinführung machen in Form einer Mitarbeiter. Messe, weil meine war im Stephansdom, zusammen mit dem Fest der Heiligsprechung von der Mutter Teresa. Da waren wegen der Heiligsprechung, ja, also das war eigentlich gefeiert, waren 1000 Leute im Stephansdom. Wenn wir heute 1000 Leute im Stephansdom zu seiner Amtseinführung hätten, hätten wir nur 10% von denen, die die Mittagsmesse mitfeiern, weil das 10.000 Leute sind, nicht? Also das muss man alles überlegen, wie man das jetzt eben neu justiert. Und ich glaube, dass die Orden hier einfach sensibel sein müssen. Aber das waren wir ja über die Jahrhunderte. Wir brauchen immer ein bisschen, das sieht man schon. Also andere waren schneller im Internet, andere waren schneller mit den Social Media. Aber jetzt kommt's auch, ja. Also wir sind jetzt da und voriges Jahr war ich in Einsiedeln, dann sind die ganzen jungen Mitbrüder dort in Einsiedeln kommen. Ja, Pater Karl, ja, können Sie uns sagen, was sollen wir machen? Wir wollen auch die Leute erreichen. Also da ist einfach unter den Jungen was da. Oder in Heiligenkreuz habe ich einige junge Mitbrüder, denen hat kein Abt den Auftrag gegeben, sondern die haben einfach aus der Intuition heraus, eben jetzt haben die begonnen, ihre eigenen Instagram-Kanäle zu machen, aus dem klösterlichen Leben geistliche Tipps zu geben. Das ist einfach da und ich kann nur allen kirchlichen Leuten sagen, lass das laufen, und da hätte ich noch viel dazu zu sagen, weil da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Medien nicht hierarchisch funktionieren. Ja, also Hierarchie ist schön und notwendig, aber eben jetzt, also wenn einer Abt ist oder Bischof ist, heißt es noch nicht, dass er jetzt eben der ist, der dann die große Reichweite vielleicht generiert. Und da müssen die, die oben sind, aufpassen, dass sie nicht eifersüchtig werden. Das ist einfach ein reales Phänomen, sondern sie müssen schauen, also passt denn die Mission der Kirche, ja, und sie müssen das fördern. Ja. Also was kann einem Bischof Besseres passieren? Zum Beispiel also in Steiermark, die haben einen tollen Kanal entwickelt, also irgendein jungen Burschen zu haben, der dann cool über die Glaubensthemen jetzt eben spricht. Ja. Also das muss man eben entdecken. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die eben die Gemeinschaften jetzt insgesamt betrifft.
Sie haben schon ein bisschen angekündigt, was werden Sie nach dem 1. September machen?
Also es gab verschiedene Überlegungen seit 3 Jahren jetzt eben, aber ich wurde sehr intensiv gebeten vom Herrn Abt, also nicht andere Sachen anzunehmen. Ich hätte wirklich tolle Angebote gehabt, wo es Richtung Weltmission weitergegangen wäre. Da hätte es mein Herz auch hingezogen, aber ich bin eben Mönch und ich bin im Gehorsam und das ist eben sehr schön, dass man dann, also jetzt ist mal geplant, wir brauchen die Amtszeit des jetzigen Rektors der Hochschule, läuft eben im Jänner ab. Ich werde vermutlich gewählt werden, ob Rom wird mich vermutlich auch bestätigen. Also das werden wir jetzt alles sehen, weil ich war es ja schon 4,5 Mal. Also das muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, dass im Augenblick vielleicht, dass man gewisse Integrationskraft, die ich einfach habe, notwendig ist, um hier wieder einiges zusammenzuführen in Heiligenkreuz, weil wir uns insgesamt auch endlich einen Prozess stellen müssen, den ja die Diözesen schon haben. Und in meinem Kloster, das ist mir auch hier bewusst geworden, ja, weil ich war Pfarrer. Ja, ich war mit Begeisterung 8 Jahre Pfarrer in den 90er Jahren. Und das war eine Pfarre von 1600 Einwohnern. Sulz war die schönste Lebenszeit, nicht? Aber wir haben jetzt einen jungen Mitbruder, der dort Pfarrer ist. Ist alles schön. Aber eben, ich habe eine blühende Weltkirche gesehen, wo alles boomt, und ich sehe, wie hier jetzt alles crasht. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, ja, also wir haben die kleinen Pfarren, die wir betreuen und so weiter. Wir haben so viele, der Gästebetrieb ist nicht professionalisiert in Heiligenkreuz, nicht? So viele wollen kommen und können nicht kommen. Mittlerweile ist die Hochschule eigentlich auch schon wieder zu klein, ja, also als Tagungszentrum so oft gefragt, ja. Also da gibt's viele Themen, die mir von außen einfach auffallen, jetzt durch diese auch 10 Jahre, wo ich ja doch in einer Distanz war, auch geografisch, ja, immer mein Kloster immer geliebt habe, aber einfach wenn du nicht drinnen lebst, ja, kriegst vieles dann auch so nicht mit. Also da gibt's viele Dinge, die zu justieren sind. Da bitte ich auch ums Gebet, weil ich glaube, Heiligenkreuz ist, also wir verstehen uns nicht als irgendwas Besonderes oder Elitäres. Wir sind in gewisser Weise auch gestraft damit, dass der liebe Gott uns so viele Berufungen schickt, ja, weil das bedeutet auch, dass wir gut überlegen müssen, was machen wir damit. Wir haben Klöster, Priester, die weniger Berufungen haben. Wir haben so viele Anfragen dauernd. Ja, also der Abt hat ganze Ordner voll, wo irgendein Kloster aufgelöst wird, ob wir dort nicht gründen können. Das Kloster Säben in Südtirol, wo wir dann einen Seelsorger abgestellt haben. Wir haben die Neugründung in Neuzelle und so weiter. Viele andere Themen nicht. Also die sind die Hochschule. Wir haben derzeit, glaube ich, 10 Mitbrüder in Habilitations- und Doktoratstudien. Das ist für Rom immer auch ein Zeichen, nicht? Also wie gibt's das, dass eine Ordensgemeinschaft so ein intellektuelles Potenzial geschickt bekommt an Berufungen? Ja, also das ist ja auch ein Auftrag, ja, Bildungsauftrag, weil eben, das sieht man im universitären Bereich nicht, dass der ja schon seit langem nicht mehr so funktioniert wie vor 50 Jahren, weil wie noch alles durchkatechetisiert war und die Leute gläubig aufgewachsen sind in der Pfarre und so weiter und so fort nicht. Und dann ist man halt an die Universität gegangen, wenn man Priester geworden ist und hat sich dann noch den intellektuellen Überbau oder Unterbau jetzt eben abgeholt. Das ist ja nicht mehr. Heiligenkreuz ist zu einem Pflanzgarten geworden. Wir haben viele Neubekehrte. Die Gen Z, die jetzt eben zum Glauben findet, also die braucht mal alles, ja, die braucht Formation und nicht jetzt eben nur theologische Information. Also das ist einfach etwas, was uns zugewachsen ist in den letzten Jahren. Und da müssen wir, glaube ich, in Heiligenkreuz jetzt gut und sensibel überlegen, also wie geht's jetzt eben weiter? Wie tun wir mit dem, was Gott uns in den letzten Jahren geschenkt hat, wie tun wir das Maximum jetzt eben für die Kirche in Österreich beziehungsweise im deutschen Sprachraum? Und ich hoffe, dass ich meine Erfahrungen jetzt eben aus der Weltmission da auch einbringen kann.
Welchen Tipp haben Sie für Ihren Nachfolger?
Einfach so weitermachen, ja. Also der Johannes Leichner ist ein großartiger Priester, hat 2 Doktorate, Geschichtler, ich hoffe, dass er dann auch die Geschichte der päpstlichen Missionswerke schreibt. Der Johannes Leichner ist in Tirol Diözesandirektor geworden. Er hat 5 Pfarren auch, oder 4 Pfarren dort auch, und er ist als Pfarrer sehr beliebt, ja. Und er hat es geschafft dort, ich habe ihn ein paar Mal erlebt, wirklich Weltmission auch präsent zu machen in Tirol. Die Spenden haben sich verdoppelt und Missio ist in Tirol also das stärkste kirchliche Hilfswerk geworden. Und das war in einer Situation, die ich übernommen habe, wo wir, wir wollten die Pfarren besuchen 2016, 17 und manche Pfarrer haben gesagt, mit Missio wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Mhm. Und das hat er doch sehr, sehr, sehr geändert. Er ist jung, ich glaube, er kann mit Medien, aber ich kann ihm nur sagen, lass mal alles laufen. Ja, ich glaube, dass er auch eine starke Persönlichkeit ist, aber so wie ich daherkommen bin, hatte ich keine Ahnung. Ja. Und ich habe einfach nur erlebt und dann muss ich auch sagen, erlitten. Und das empfehle ich ja jedem und vielleicht geht es über den Podcast, wo Leute sind, die ganz andere Aufgaben bekommen. Das heißt, empfehle ich jedem meiner Studenten, wenn ihr in eine Aufgabe geht, zum Beispiel Pfarrer oder irgendwas, macht's ein Jahr gar nichts. Ja. Seid's nur lieb, schaut euch alles an, wann was nicht funktioniert und euch belastet, dann leidet halt drunter. Die Leute müssen als Erstes sehen, dass ihr sie gern habt. Oder wie der Erzbischof Grünwedel sagt, Menschen muss man mögen. Ja, und das müssen wir zuerst einmal zeigen. Aber wir haben wirklich das Potenzial in Österreich, wirklich der Weltmission ganz stark zu helfen. Und das wird uns zum Segen werden. Also wir sehen das schon jetzt eben, die vielen Priester, die wir ausbilden und so weiter. Also ich kann dem Johannes nur wünschen, geh es langsam an, ja, und zeig den Leuten, ja, was Missio jetzt eben in den Ländern leistet, und dann bin ich sicher, dass nicht nur alle an Bord bleiben, sondern also, dass noch viele dazukommen und sagen, da möchte ich auch missionarisch die Welt verändern.
Lieber Pater Karl Wallner, vielen Dank für das offene Gespräch und für die Einblicke in 10 Jahre Missio-Arbeit.
Dankeschön.
Wenn Ihnen Orden an R gefällt, erzählen Sie gern anderen davon und abonnieren Sie unseren Podcast. So verpassen Sie keine Folge und begleiten uns auch künftig bei Begegnungen mit Ordensfrauen und Ordensmännern, die ihren Glauben auf ganz unterschiedliche Weise leben und weitergeben. Auch in den kommenden Folgen sprechen wir mit Menschen, die Kirche und Gesellschaft mit ihrem Engagement prägen. Mein Name ist Robert Sonnleitner. Danke, dass Sie dabei waren. Auf Wiederhören und Gott behüte Sie.